dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill wieder gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt steht erneut Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Und wir haben, last but not least, den letzten Präsidiumskandidaten hier vor Ort. Hallo Stefan Jung.
Hallo.
Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Der Tag heute könnte irgendwie ein bisschen schöner sein. Also wettertechnisch ist es super, aber der VfB hat gestern, das müssen wir an der Stelle verraten, gegen Kiel gespielt. Und es lief durchwachsen.
Ja.
Wir versuchen es mal schön auszudrücken. Ich muss jetzt mal fragen, du bist ja eigentlich Allesfahrer. Warst du
genau.
In Kiel vor Ort?
Ich wollte dort sein und habe es doch tatsächlich wegen einem Podcast abgesagt. Oh, das heißt, Ich gestern war zum Fußball und heute hatte ich eigentlich eine Karte für Handball, auch THW Kiel. Aber muss dann beides absagen, weil man muss Prioritäten setzen.
Wir hätten einfach nach Kiel kommen können. Das hätten wir doch ruhig besprechen dürfen, genau. Dass wir gemeinsam nach Kiel fahren, dort unser Setup aufbauen. Vielleicht hätte es dann auch mit dem Sieg funktioniert, Sebastian.
Ja, es lag an uns.
Es lag offensichtlich, jetzt habt ihr entschuldigen. Schreibt es in die Kommentare, wer als erstes entlassen werden soll.
Genau, es lag an uns. Und wenn ihr euch wundert, dass das Setup vielleicht ein bisschen anders aussieht, auch das liegt an uns, denn wir haben tatsächlich die ersten Gespräche, alle 7, mit dem gleichen Setup aufgenommen. Die Kameras haben wir nicht wegbewegt. Doch, wir haben es wegbewegt, aber wir hatten und wir haben heute komplett neu aufgebaut. Also es sieht wahrscheinlich ein wenig anders aus als die ersten 7 Gespräche. Lasst euch davon nicht irritieren. Und wenn ihr den Podcast hört, für euch ist es egal.
Was nicht anders laufen wird, ist die Struktur dieser Sendung. Und die beginnt wie immer mit der Vorstellung. Sebastian Rose hat sich da etabliert als herausragender Kandidat dafür, unsere Präsidiumskandidaten vorzustellen. Und dementsprechend feuerfrei, Sebastian.
Das mache ich doch sehr gerne. Also Stefan Jung, 45 Jahre jung, geboren in Albstadt-Ebing, da bin ich der einzige Kandidat, haben wir schon festgestellt, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, dann Gründer und Unternehmer, du hast Wirtschaftswissenschaften studiert in Kopenhagen, North Carolina, Peking und London, warst dann erst Strategieberater, dann Mitgründer, Vorstand und Anteilseigner verschiedener Unternehmen in Südostasien und in deinem Steckbrief auf vfb.de habe ich gesehen, dass dein prägendstes VfB-Erlebnis in Bochum war, also die Parade von Timo Hildebrand hat sich auch ganz tief bei dir ins Gedächtnis
knapp am Herzinfarkt.
Gott sei Dank, sonst könntest du ja jetzt heute nicht hier stehen.
das wäre es dann gewesen.
Genau, aber das wäre 2007 und da ist ja die Frage, du bist ja wahrscheinlich schon weitaus früher zum VfB gekommen. Und die Frage ist, wie bist du zum VfB gekommen? Und was mich persönlich interessiert, wie bist du dann beim VfB geblieben am anderen Ende der Welt, wo du ja wahrscheinlich gewohnt hast lange Zeit?
Genau, also angefangen hat es klassisch, bin mit meinem Vater, meiner Schwester eigentlich regelmäßig ins Neckarstadion. Dann 2015 war ich noch mein allererstes Auswärtsspiel in München im damaligen Olympiastadion und das war dann, da war ich nun mal völlig eine neue Stufe von Faszination irgendwie, dass man auswärts fährt und dann auch irgendwie die Farben vertritt und seine Stadt vertritt. Das heißt, das hat nun mal was hat mir ausgelöst und bin dann wirklich über die ganzen Jahre, wann immer es ging, bin ich mitgefahren und viele Highlights erlebt, Sampdoria Genua, die Pyro-Show, dann in Bochum eben die Herztoderfahrung mit Hildebrand. vielen Dank, Timo, wenn er zuhört. Klar, dann Barcelona, Champions League irgendwie, als man uns zuerst nicht aus dem Block rausließ nach dem Spiel, dann wollten wir nicht mehr raus, weil die Stimmung so gut war. Ja, also viele, viele Erlebnisse mit dem VfB miterleben dürfen über die Jahre, wann immer es geht, mitgefahren, aber ja dann in viele Jahre in China und in Asien, in Südostasien, Indonesien, Singapur gelebt. Das heißt, dann war es dann halt ja nachts um 2 Uhr den Wecker stellen. Topspiel, 2. Bundesliga, VfB gegen Würzburger Kickers, wo dann meine Freundin damals gedacht hat, ich bin völlig bescheuert.
Irgendwie. Ja, sie hatte recht.
kann man auch verstehen. Also ja, ich habe glaube ich, 2008 war das letzte Spiel, was ich verpasst habe, dass ich es nicht live miterleben konnte. Aber viele waren dann wirklich in Asien über einen ruckligen Stream. Es gab keine legale Möglichkeit, die Spiele zu schauen. Das heißt, mit illegalen Stream dann mitgefiebert. Nachts um zwei, genau. Also VfB immer im Herzen getragen und es wird nicht weniger.
Welche Frage sich mir aufdrängt, ist natürlich, jetzt bist du Allesfahrer, warst immer dabei, aber in den Ultrakasen selbst warst du nie, oder? Also du hast jetzt
nicht
nie...
Nicht beim VfB, ja.
Moment mal, jetzt ist das aber interessant. Nein, das heißt, du hast Ultra-Erfahrungen.
Also ich habe, das hat dann angefangen Anfang der 2000er, oder? Als ich studiert habe in Kopenhagen, einer meiner Mitbewohner, der wirklich direkt neben mir war, sofort die Küche geteilt. Er war tatsächlich ein Ultra Befedayin, also der größten Ultragruppe von AS Rom.
Ja.
Das heißt, damals saßen wir dann schon eben dann durch ihn, hat es angefangen irgendwie am Küchentisch in der WG und haben uns über YouTube die ganzen Ultra-Videos angeschaut. Ich war dann auch 2004 mit ihm dann beim legendären Roma-Derby, das Derby des toten Kindes. Da haben dann die Fedayin, also Kommando, die Südkurve von Rom und die Erudicibili von Lazio haben sich in der zweiten Halbzeit sind die Capos auf das Spielfeld gelaufen und haben das Spiel abgebrochen. Und da war dann natürlich ein total Ausnahmezustand. Also da war ich auch live im Stadion und habe da viele Geschichten dann mit ihm erlebt. Ich habe dann in London studiert und dann auch dann die ganze Geschichte von der organisierten Fankultur in England dann kennengelernt. Da waren dann auch irgendwie Millwall gegen Leeds als dunkelste zweite Liga. Das ist schon nochmal ganz andere Erfahrungen als die italienische Ultrakultur. Aber ja, also ich bin Fußballfanatisch und habe 25 Jahre viel miterlebt, ja.
Das heißt, du verstehst Fankultur, was ja auch wichtig ist? Ja,
mich fasziniert das. Also das hat wirklich, ich habe wahrscheinlich jetzt auch von den Top 5 Ligen in Europa, habe ich wahrscheinlich 70-80% der Stadien irgendwie live erlebt für Spiele.
Das ist also cool, das klingt gut,
ja. Das ja, war immer eine große Leidenschaft, wann ich die Zeit hatte, habe ich es gemacht, ja.
Und jetzt muss ich natürlich nachfragen, jetzt hier beim VfB Stuttgart, hattest du kein Interesse dann, dich den Ultras anzunähern oder keine Zeit oder hast du es mal versucht? Also gab es von dir Bestrebungen?
Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ganz Anfang, als das CC gegründet wurde, weil ich war dann nicht so weit entfernt in der Kurve, als sie sich damals formiert haben. Aber ich war dann wirklich kurze Zeit später, bin ich dann nach Kopenhagen gezogen fürs Studium. Das heißt, keine Ahnung, in einem Parallelleben, wenn ich nicht weggezogen wäre, hätte ich mich vielleicht irgendwann mal angeschlossen. keine Ahnung, aber da bin ich dann zu alt, oder beziehungsweise CC Schwabensturm zu jung, dass es sich überschnitten hat damals. Ja.
Also ich merke jetzt schon, wir werden jetzt direkt einen neuen Termin vereinbaren, um mit dir über diese ganze Zeit zu sprechen, die du ja auf diesem Planeten schon verbringen durftest, in verschiedenen Orten, auch mit verschiedenen Ultragruppierungen. Leider Gottes gibt's das Format nicht her, dass wir da noch tiefer drauf eingehen, wobei ich das super interessant finde, deinen ganzen Werdegang. Aber vielleicht kriegen wir das hin, solltest du gewählt werden und wenn nicht, dann trotzdem.
Dann trotzdem, ja.
Genau, dass du nochmal vorbeikommst und wir einfach mal über diesen kompletten Themenkomplex, wie wurde Stefan Jung zu dem, was er heute ist, eine Folge aufnehmen, weil das finde ich hochinteressant. Heute soll es aber natürlich hauptsächlich darum gehen, was so in der Zukunft beim VfB mit dir passieren wird und da möchtest du Präsidiumsmitglied werden und wir fangen mal damit an, dass wir eine kleine Bestandsaufnahme machen hier bei uns im Verein. Und ich fand eigentlich die Frage des Wahlausschusses herausragend, die sie den Präsidentenkandidaten gestellt haben. Nämlich, warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Ja. Leicht abgeändert natürlich auch die Frage an dich. Warum tust du dir das an? Warum möchtest du ins Präsidium des VfB Stuttgart gehen?
Ja, also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen, so dass es Sinn macht in verschiedenen Lebensphasen. Also ich habe mir wirklich, wie du gesagt hast, Unternehmen gründen in Asien, das war wirklich, das habe ich mit voller Intensität gelebt. Und dann 2001 gab es eine neue Lebensphase, da hat sich unser Leben von einem Tag auf den anderen verändert. Meine Frau ist erkrankt und da waren wir dann 3-4 Monate nur in Krankenhäusern, mehrere Operationen, Arzttermine. Und da habe ich mich dann völlig erstmal für 6 Monate aus allen Unternehmen rausgenommen und das war dann wirklich so eine Zeit, wo dann okay, was sind eigentlich meine Lebensprioritäten, was möchte ich in Zukunft irgendwie meine Zeit investieren, was möchte ich noch bewegen und dann war es irgendwie klar, dass ich nicht mehr mein früheres Leben, auch wie spannend es war und tolle Erfahrungen, wie erfolgreich alles war, aber das war dann irgendwie klar, das war jetzt ein Lebenskapitel und das ist jetzt abgehakt. Das heißt, wir sind erstmal viel gereist, erstmal meine Frau abzulenken, dann, weil es uns viel Spaß gemacht hat. Und das war dann wirklich so in den letzten 1-2 Jahren, okay, was sind jetzt wirklich Themen, wo ich wo ich meine Zeit wieder investieren möchte. Und da war eben philanthropische Themen, für die ich mich eingesetzt habe und einsetze, Bildung, Chancengleichheit. Und so kam dann irgendwann auch der Gedankengang, was sind dann wirklich meine Herzensangelegenheiten? Und so kam dann der VfB wieder ins Gespräch. Und ich habe mich dann mehrere Male mit Nico Willig getroffen. Nico ist ein guter Jugendfreund von mir.
Und der Erfolgscoach der U19, für alle, die es nicht wissen. Yeah. Ja, also jetzt sehr gerade erst ins Viertelfinale der Youth League eingezogen. Herzlichen Glückwunsch.
Noch 30 Siege.
Ja.
Genau, und ich habe halt dann gemerkt, als wir geredet haben, als ich dann öfters im NLZ war, das macht mir einfach Spaß, irgendwie dann zu diskutieren, was kann man beim VfB verbessern, irgendwie so, was sind so Visionen, wie man den Verein ausbauen könnte. Und so ist dann immer mehr der Gedanke gereift, hey, das macht mir eigentlich wirklich Spaß. Und ich habe wahrscheinlich die Kompetenz, eben durch mein früheres Leben. Ich habe wahrscheinlich auch die Persönlichkeit, weil ich kann zwar irgendwie Kapitalerhöhungen und Sachen diskutieren, aber mir macht es halt genauso viel Spaß, irgendwie bei einer Weihnachtsfeier ein Bier zu trinken und die ganzen Mitglieder zu treffen.
Ja.
Und ich habe die Zeit. Also das ist natürlich auch ein großer Fakt, dass es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand irgendwie 10% oder 100% seiner Zeit irgendwie für den VfB geben kann. Und habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich habe eigentlich eine ganz gute Positionierung und kann dem VfB viel geben. Bewerbe ich mich halt einfach mal und deswegen bin ich heute hier.
Warum Präsidium und nicht dann Präsident?
Ja, weil ich glaube, fürs Präsidentenamt gibt es bessere als mich, die besser geeignet sind. Weil ich glaube, ein bisschen mehr Seniorität tut ganz gut. Man muss natürlich viel mehr repräsentieren den Verein in der Außendarstellung. Ich bin eher jemand, der das eigentlich genießt, auch im Hintergrund. Ich bin eher der harte Arbeiter im Hintergrund, so die schwäbischen Tugenden. Aber dass ich mich jetzt selbst vermarkten muss, ist jetzt ein bisschen, fühle ich mich nicht ganz so wohl. Deswegen ist es einfach, wir versuchen natürlich ein Team aufzubauen mit drei Kandidaten. Und ich glaube einfach von der Persönlichkeit sind andere Leute besser geeignet als ich fürs Präsidentenamt. Und ich bin froh, wenn ich dann irgendwie das Gehirn im Hintergrund sein kann, die ganze Arbeit erledigt.
Das klingt gut. Du hast mich beim dunkelroten Tisch mit einer einleitenden Fragestellung gecatcht, die lautete, wie möchte ich helfen? Ganz simpel, aber dennoch, das kam für mich sehr authentisch, sehr fürsorglich rüber. Das Interesse an der Vereinspolitik wurde damit deutlich. Und dir ging es dabei dann, als du dann weiter ausführtest, um Augenhöhe, um Interessenswahrung der Mitglieder, meintest du. Und meine Frage geht dahingehend, bist du der Meinung, dass die AG und auch Teile des Aufsichtsrats beim VfB Stuttgart den e.V. und auch die Mitglieder aktuell nicht ernst genug nehmen? Fehlt dem e.V. vielleicht so ein bisschen die Emanzipation?
Ja. Na, ich denke schon, dass wir es besser machen können. Und das ist halt wirklich so, das war so der eine Begriff, der immer auffiel, als ich jetzt mich mit Leuten unterhalten habe, irgendwie Augenhöhe. Und ich kann halt wahrscheinlich die e.V.-Interessen wirklich im Aufsichtsrat durch das, dass ich halt wirklich jetzt die letzten 15 Jahre in 12 Aufsichtsräten war. Und das war halt schon mit auch teilweise Weltklasse-Leute. Das waren jetzt nicht irgendwie auf einem niedrigen Niveau, sondern da denke ich schon, dass ich viel, viel gelernt habe, was ich halt dann einbringen kann beim VfB. Aber zum anderen natürlich auch nicht nur im Aufsichtsrat, sondern als Sparringpartner mit dem Vorstand. Ich habe auch viele Jahre eben selber als Vorstand gearbeitet und habe das gesehen in anderen Aufsichtsratsmandaten. Man baut dann natürlich mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis auf, auch mit dem Vorstand. Das heißt, das ist dann hoffentlich dann auch, dass wir das dann, wenn man das Vertrauen aufgebaut hat, dass man irgendwann auch in den Vorstand kommt und sagt, hey Stefan, ich bin gerade am Überlegen in deren Situation, wie hast du das eigentlich früher selbst gehandelt in so einer Position? Und ich glaube, wenn man als Sparringpartner auf Augenhöhe da helfen kann, ist es sicherlich von Vorteil. Also das ist jetzt weniger irgendwie negativ über vorherige Amtsinhaber irgendwie zu urteilen, aber ich denke halt, dass ich da schon Impulse setzen kann, dass ich da helfen kann.
Das heißt, ich habe jetzt Sparringpartner häufiger von dir gehört, also du gehst halt nicht rein und sagst, ich weiß, wie es geht und das möchte ich halt durchdrücken, sondern du sagst, ich biete mich an, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung einfach den Leuten im e.V. und auch in der AG zu helfen.
Ja, na klar. Also zum einen, das muss man natürlich auch, lernt man mit der Zeit als Aufsichtsratsmitglied, dass man muss lernen, dass man an der Seitenlinie steht und nicht mehr auf dem Spielfeld ist. Und das, glaube ich, machen viele neue Aufsichtsräte oftmals falsch, die sich noch zu sehr dann ins tägliche Geschäft einmischen möchten. Du hast eher deine Coaching-Position und du kontrollierst zwar, und du bist jemand, der Ideen und Impulse irgendwie einsetzt, aber du bist halt nicht mehr derjenige, der auf dem Spielfeld spielt. Und das zu akzeptieren, fällt einem am Anfang gar nicht so leicht, aber das ist eben die Rollenverteilung.
Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitz war ja beim VfB Stuttgart großes Thema in den letzten Monaten. Und wir haben mit einigen unseren vorherigen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen über moralisch verpflichtende Sollformulierungen gesprochen etc., die man in der AG-Satzung verankern könnte bezüglich eben der Thematik, dass der Präsident auch immer gleich der Aufsichtsratsvorsitzende sein müsse. Ja. Wie stehst du grundsätzlich zu diesem Thema? Ist dir das wichtig, dass der Präsident der Aufsichtsratsvorsitzende ist? Sagst du, das Präsidiumsmitglied XY könnte es werden oder lässt du es komplett offen? Der Aufsichtsrat wird mehr oder weniger den Vorsitzenden aus seiner Mutter.
Nein, also meine Position ist ganz klar, dass der Aufsichtsratsvorsitz sollte immer beim Präsidenten sein. Und es ist auch ein wichtiges Kriterium, wo ich jetzt als Mitglied überlege, wem gebe ich meine Stimme. Einer der wichtigen Kriterien ist, wie gut wird er dann das Amt als Aufsichtsratsvorsitzender im Aufsichtsrat ausüben. Also das ist für mich an die Position geknüpft. Und wir möchten auch keine Dynamik dann im Nachhinein halten, wo es dann eine Konkurrenzsituation gibt oder Unklarheiten innerhalb von einem Präsidium. Deswegen klare Rollenverteilung. Der Präsident sollte immer den Vorsitz haben.
Einleitend zur nächsten Frage. Interessiert mich natürlich, wenn du früher in Südostasien, wo auch immer warst und den VfB verfolgt hast, war dann deine Hauptinformationsquelle Social Media oder dann eher die lokale Presse?
Alles. Ich habe auch den Herr Ubina, die Stuttgarter Nachrichten, alles immer gelesen. Ich habe wahrscheinlich über 100 Folgen von euch angeschaut. Ja. Auch die Live-Schalte in Madrid aus dem Lidl.
Also ich weiß zwei Sachen. In 400 Folgen STR sind zwei Sachen hängen geblieben. Die Frisur von Davy Selke.
Das Bier, was du über den Kopf geschüttet hast. Und der Lidl in Madrid.
Und wenn man überlegt, wie viele Stunden ich in irgendwelche Analysen gesteckt habe, dann wissen wir in Zukunft, das können wir uns sparen. Wir laufen einfach nur durch die Gegend, beleidigen gegnerische Spieler und gehen in Supermärkten. Nee, warum ich die Frage gestellt habe, geht dahingehend jetzt. Wenn man von außen drauf schaut, hat man immer das Gefühl, unser Präsidium kommt nie zur Ruhe. Ja, es ist immer irgendwas los. Es gibt Konflikte, die dann über die Presse, über Social Media teilweise ja auch ausgetragen wurden. Es wird teilweise auch versucht, Fans oder Kapitalvertreter zu instrumentalisieren. Deswegen meine Frage eigentlich, warum ist das so? Hast du dir da irgendwie mal ein Bild machen können oder eine Erklärung dafür, warum es in diesem Präsidium so selten Ruhe gab in den letzten Jahren?
Ja, also es ist natürlich eine Konstellation, man wird zusammengewürfelt als Team, das man nicht selber formen kann. Das heißt, da können natürlich dann unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander prallen.
Aber alle, das Meinungen, muss ich kurz sagen, sagen im Vorfeld, ich bin Teamplayer und das kriegen wir gemeinsam hin.
Ja, das ja, aber wir, also Persönlichkeit erklärt eines, aber es gibt auch Sachen, die wir ändern können, um solche Konflikte irgendwie zu vermeiden. Zum Beispiel momentan haben wir eben noch die Situation, dass zwei Präsidiumsmitglieder steigen direkt in den Aufsichtsrat auf. Und da haben wir halt schon wirklich von Tag 1 nach der Wahl eine Konstellation. Eben wie damals, Klaus Vogt musste sich dann entscheiden zwischen Christian Riedmüller und Rainer Adrian. Ist das jetzt wirklich die beste Konstellation, die wir uns wünschen können als Mitglieder? Das von Tag 1 ist ein Konfliktpotenzial, wo eigentlich beide Mitglieder haben irgendwie den Anspruch, im Aufsichtsrat zu helfen. Solche Sachen, also es gibt auch Sachen, die wir selber irgendwie konstruiert haben, die wir wahrscheinlich revidieren können und besser aufbauen können.
Also du würdest dafür plädieren, dass grundsätzlich alle Präsidiumsmitglieder im Aufsichtsrat sitzen und zwar nicht entsendet werden noch zusätzlich, sondern dass sie grundsätzlich ihren Platz im Aufsichtsrat innehaben.
Genau, also es gibt so mehrere Punkte von Mitgliederstärken, aber das ist wirklich auch ein Punkt davon, dass wir eben durch das, dass der Aufsichtsrat jetzt auch auf 12 Sitze erhöht wurde, um die DFL-Regularien einzuhalten mit der Sperrminorität, dass eben Entscheidungen in der AG-Sitzung gibt, wo man eine Zweidrittel Mehrheit braucht. Das heißt, bei 4 Investorenvertreter brauchen wir 8. Das heißt, auf 12 Sitze wurde erhöht und dementsprechend haben wir jetzt eben mehrere Sitze und da sollten dann 3 direkt gewählte Vertreter, die 3 direkt gewählten Präsidiumsmitglieder sollten alle direkt in den Aufsichtsrat gehen, ja.
Wie siehst du es mit dem Präsidialrat, der aktuell 2-2 bestückt ist, 2 Investoren, 2 Präsidiumsmitglieder? Würdest du daran auch nochmal was ändern wollen? Weil wir haben jetzt die Situation, dass wir in dem Moment, wo vielleicht ein Präsidiumsmitglied nicht mehr dabei ist oder wo es Konflikte gibt innerhalb des Präsidiums, die Investorenseite mit Geschlossenheit dann sofort den e.V. eigentlich ausstechen kann.
Ja, also auf jeden Fall müssen wir es ändern, weil es spiegelt einfach nicht die Anteile. Wir haben 80% Anteile im e.V. momentan und 20% roughly eben für Investorenseite. Das heißt, eine 50-50 Sitzverteilung macht natürlich wenig Sinn. Aber für mich wäre wahrscheinlich auf 5 zu erhöhen erstmal okay. Das heißt, auch wenn es gibt natürlich Fälle, einer wird mal krank bei einer Entscheidung, das ist jetzt nicht so völlig unwahrscheinlich, dass dann zumindest eine 2-2 Patz-Situation kommt und dann über das Veto von dem Präsidenten dann der e.V. immer noch die Oberhand hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall, dass man die Zusammensetzung auch ändert.
Ich habe noch viele Fragen zur Bestandsaufnahme. Aber Sebastian, wir sind schon wieder 20 Minuten deeply in diesem Gespräch.
Genau, aber noch eine Frage vielleicht zum Präsidialausschuss.
Sehr gut.
Aufstocken, abschaffen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Also braucht man, also du hast ja Erfahrung im Aufsichtsrat, genau. Braucht man so eine schnelle Eingreiftruppe?
Also ich hatte noch nie einen Präsidialausschuss in dem Aufsichtsrat, aber man muss natürlich sehen, dass jetzt im VfB durch die Ausgliederung, durch einen zweiten Anteileigner natürlich wir mit 12 Sitzen einen überproportional großen Aufsichtsrat haben. Das heißt, macht es Sinn, eine kleinere Gruppe zu haben für schnelle Entscheidungen? Ja. Wenn jetzt irgendein Transfer in der letzten Minute möchte ein Berater noch eine 5% höhere Provision haben, kann man jetzt nicht von allen 12 Aufsichtsräten verlangen, dass wir müssen innerhalb von den nächsten 2 Stunden, 10 Minuten Zeit finden für einen Call. Das ist einfach logistisch nicht möglich. Das heißt, ja, so eine schnelle Eingreiftruppe macht Sinn, aber man kann sicherlich hinterfragen, was sind eigentlich die Kompetenzen von einem Präsidialausschuss, weil bei Spielertransfers macht es wahrscheinlich Sinn, irgendwie die abzusegnen, dass eben ein Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner, Alexander Wehle den Vorschlag machen, man muss es abzeichnen, das macht Sinn, aber ich glaube, es gibt eben noch Kompetenzen über den Sportlichen hinaus, da werden auch Finanzentscheidungen getroffen, wo es sich mir nicht ganz erschließt, wieso das wirklich so schnelle Entscheidungen sein sollten. Also wir können hinterfragen, was ist wirklich die Entscheidungsgewalt vom Präsidialausschuss. Und ich glaube, da kann man auch einiges dann aus dem wieder rausnehmen.
Da muss ich jetzt doch nochmal ganz kurz was sagen. Denn wenn ich mir überlege, dass wir tatsächlich schnelle Entscheidungen über den Präsidialausschuss zum Beispiel bei Spielerverpflichtungen treffen müssten, fehlt uns da im Präsidialausschuss dann eigentlich nicht die Sportkompetenz?
Ja.
Also wir sitzen ja da mit Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben.
Also. Nein, also es geht ja, also der Präsidialausschuss ist, glaube ich, sehr emotional aufgeladen. Ich habe jetzt bei verschiedenen Leuten ein bisschen gefragt, ist es jetzt wirklich, wie oft sind da wirklich kontroverse Themen? Und die Antwort, die ich bekommen habe, dass es jetzt seit es den gibt, seit 6-7 Jahren, dass es wirklich eine sportliche Entscheidung gab, die das kontrovers war. Nein, aber es ging um eine Verletzungshistorie von einem Spieler und dann vertragliche Inhalte zu dem. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das gehört. Das heißt, das macht natürlich jetzt keinen Sinn, dass man als Präsidialausschuss irgendwie in Fabian Wohlgemuth irgendwie hinterfragt in seiner sportlichen Kompetenz. Weil dann haben wir ein größeres Problem, wenn wir so eine Dynamik haben. Sondern es geht dann wahrscheinlich eher um Vertragsgestaltung. Es geht dann eher um eben finanzielle Risiken, die man eingeht. Das sind dann wahrscheinlich nicht wirklich sportliche Themen. Aber die Sportkompetenz, die fällt natürlich im Aufsichtsrat.
Im Großen und Ganzen.
Dass eben Sportvorstand, Sportdirektor, jemanden haben, den sie alle 2 Wochen anrufen können, um über konzeptionelle Dinge zu diskutieren und einfach auch interessiert sind an der Rückmeldung, ja. Einfach als Ideenaustausch. Also, dass die sportliche Kompetenz da fällt, ist offensichtlich.
Und das müssten wir dann lösen über entsendete Aufsichtsratsmitglieder,
ja, genau.
Um diese Sportkompetenz zu gewahren.
Ja.
Gut, das haben wir jetzt abgearbeitet, Sebastian, und wir sind schon bei 24 Minuten und deswegen schnell die 10 Thesen.
Die 10 Thesen. Wir haben es den anderen Kandidaten auch schon gesagt, wir waren uns nicht sicher, ob ihr eure Thesen, die ihr mitbringt, steil genug sind, damit sie geklickt werden quasi im Video. Deswegen haben wir für euch einfach die Thesen mal vorformuliert und ich stelle jetzt 10 Thesen. 5 davon haben alle Gesprächspartner bekommen. Deswegen die erste haben wir eigentlich schon abgehandelt, aber das ist eine Pflichtthese, deswegen bekommst du die auch. Und ich wäre dir dankbar, wenn du nur mit ich stimme zu oder ich stimme nicht zu antworten würdest. Wir haben danach aber noch ausreichend Gelegenheit, nein, ausreichend nicht, aber wir haben Gelegenheit, noch drüber zu sprechen, wenn es irgendwie noch Erklärungsbedarf gibt. Ja. Und die erste These lautet, der Präsident ist immer auch gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Ja, stimme ich zu.
75 plus 1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Stimme ich zu.
Der VfB braucht mehr Abteilungen.
Stimme ich zu.
Der Vereinsbeirat ist mit 9 Mitgliedern überbesetzt.
Stimme ich nicht zu.
Auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
In der Vergangenheit ja, in Zukunft nein. Das hört sich ein bisschen, da muss ich erklären. Vielleicht ein bisschen zu reißerisch formuliert.
Da reden wir drüber.
Ja. Ja. Die Ticketpreise, insbesondere für Champions-League-Spiele, sind angemessen.
Ja, stimme ich zu.
Der e.V. braucht dringend weitere hauptamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.
Stimme ich zu.
Das aktuelle Ticketvergabesystem des VfB muss verändert werden.
Stimme ich zu.
Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Das ist gut. Lassen wir so stehen und wir reden,
reden wir gerne drüber. Ich habe eine Meinung und die ist, dass ich es nicht weiß.
Okay, da reden wir drüber.
Da reden wir auf jeden Fall spannend. Und die letzte These, auch eine Pflichtthese für alle Gesprächspartner hier im Fanprojekt. Die Zusammensetzung der vom e.V. entsandten Aufsichtsratmitglieder muss verändert werden.
Ja, dem stimme ich auch zu.
Okay, das war's schon. Ruckzuck. Und ja, wir können so ein bisschen über ein paar Sachen sprechen. Ich habe wieder ganz viel markiert, was ich interessant finde. Und wir wollen mal damit anfangen. Du meintest gerade eben hybride Mitgliederversammlungen, da hast du keine... Du weißt es nicht, ob wir die brauchen. Aber was ist denn so für dich? Ja, warst im Ausland viel, konntest nicht bei jeder Mitgliederversammlung vermutlich dabei sein. Ja. Wäre es für dich zum Beispiel denkbar gewesen oder nützlich gewesen, wenn der VfB zumindest mal ihren Mitgliedern im Ausland oder von weiter weg Kranke ermöglicht hätten, diese Mitgliederversammlung live mitzuverfolgen, aber zum Beispiel nicht an der Abstimmung teilzunehmen? Wäre das zum Beispiel ein gangbarer Weg?
Genau, also das ist dann auf jeden Fall, welchen Befürworter. Also meine erste Reaktion ist, ich bin für eine hybride Mitgliederversammlung, weil man kann kurzfristig beruflich in Berlin sein oder man hat den Jahresurlaub ein Jahr im Voraus gebucht und dann möchte man sich wirklich leidenschaftlich einbringen und es geht einfach nicht. Und ich glaube, jedes Mitglied sollte die Möglichkeit haben, sich einzubringen in der Vereinspolitik und seine Stimme wahrzunehmen. Also das ist meine allererste Reaktion. Es hat dann
das heißt, ich muss kurz nachfragen, heißt, also du würdest vom Bauchgefühl her sagen, es wäre dann auch möglich und sinnvoll, Mitgliederversammlung, die man hybrid anbietet, auch mit dem Benefit zu versehen, dass Leute Abstimmungen
wahrnehmen. Ja, Moment, jetzt du musst mich ausreden lassen. Das heißt,
also eine meiner Schwächen, ähnlich wie Chris Führig bei der Entscheidungsfindung vorm Tor, ist es das Ausreden lassen der Gäste.
Und das hat dann eben mehrere Nuancen. Das heißt, wie ist wirklich der rechtliche Rahmen verlangen würde. Ich weiß relativ, ich bin jetzt jemand, der sehr proaktiv ist und neugierig. Aber auch ich, der jetzt Sachen recherchiert, sage, ich weiß jetzt wirklich noch nicht den kompletten rechtlichen Rahmen, das, was es wirklich beinhalten müsste. Also rechtliche Lage, dann Kosten. Was sind es wirklich an Zusatzkosten? Also ich weiß noch von den Digitalbanken irgendwann vor ein paar Jahren, wenn die irgendwie Neukunden verifizieren, kostet, glaube ich, 16 Euro, dann sagen wir 20 Euro. Das heißt, wenn sich 10.000 Leute einwählen würden und man muss die verifizieren und das wäre wirklich ein Kostenpunkt, der anstehen würde, möchten wir dann wirklich, sagen wir, 200.000 Euro Zusatzkosten von der MV haben. Wo bisher irgendwie, wir haben 400.000, 500.000 Kosten, auf einmal wären es 700.000 Kosten durch das. Ich weiß es einfach nicht. Deswegen wäre mein Vorschlag, wir haben sehr, sehr gute Musterbeispiele im Vereinsleben die letzten zwei Jahre. Da war zum Beispiel Markus Scheuer von der Satzungskommission, der damals den Wahlausschuss verschiedene Modelle am dunkelroten Tisch vorgestellt hat. Vorteile und Nachteile, sehr ersichtlich. Danach habe ich mich als Mitglied irgendwie abgeholt gefühlt und gedacht, ich kann eine intelligente Entscheidung treffen. Oder ein anderes sehr gutes Beispiel eben mit Oliver Schaal und Dr. Stefan Biel, jetzt vom Wahlausschuss, auch am letzten dunkelroten Tisch. Glaube ich, ein Musterbeispiel an Vereinsgestaltung, wie sie transparent erklärt haben, wie der Wahlausschuss die Kandidaten ausgesucht hat, der Prozess, Vor- und Nachteile, verschiedene Modelle. Das war für mich sehr, sehr transparent. Und genau wieder, am Schluss hatte ich das Gefühl, ich kann eine intelligente Entscheidung treffen, eben, wenn alles so transparent diskutiert wird. Und das fehlt mir jetzt einfach noch bei einer hybriden Mitgliederversammlung, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Ich habe noch so viele offene Fragen. Das heißt, was stimme ich jetzt wirklich in zwei Wochen ab? Und das war ja vor zwei Jahren an einer Mitgliederversammlung nicht anders.
Ja.
Da war, glaube ich, dann 70,2% haben dafür gestimmt für den Satzungsvorschlag. Da waren aber noch 602 Mitglieder dann am Ende nur noch da.
Und es waren 36 Grad und es waren, glaube ich, schon 6-7 Stunden
genau.
MV hinter uns und keiner wusste genau, worüber abstimmen.
Genau.
Ja. Und das bedeutet ja auch, aber aktuell liegt ja die Entscheidung, ob hybrid oder nicht hybrid, liegt ja beim Präsidium.
Ja.
Bist du der Meinung, das Präsidium soll das entscheiden oder eher die Mitglieder?
Nein, also das ist wirklich sowas Elementares, dass das satzungsmäßig festgelegt werden soll, dass es die Mitglieder entscheiden. Jetzt personenunabhängig. Man möchte nicht, dass es ein Präsident oder ein Präsidium dann zu ihren eigenen Gunsten irgendwann in Zukunft instrumentalisieren kann und dann einfach so entscheidet, was ihnen am besten passt für ihre eigene Position. Das heißt, wir möchten das natürlich personenunabhängig machen und deswegen ist da meine Meinung klar, dass das die Mitglieder entscheiden sollten.
Genau, deswegen kann man auch mal festhalten, war die Entscheidung damals halt so fatal, weil man hat die Entscheidung 130.000 Menschen weggenommen und sie in die Hände von 3 Menschen gelegt halt. Ne? Ja. Und da merkt man schon, das war wahrscheinlich nicht ganz so schlau.
Deine These, Sebastian, du hast ja wahrscheinlich auch wieder einen rausgesucht.
Ja, ich erinnere mich dran, beim dunkelroten Tisch hast du gesagt, ich glaube, deine Frau hätte gesagt, wenn du ins Präsidium kommst, hat der VfB anschließend doppelt so viele Abteilungen. Aber du möchtest tatsächlich mehr Abteilungen, wenn auch nicht doppelt so viele. Was schwebt dir denn davor?
Das war die Schwester.
Meine Schwester und Frau, wir waren zusammen, sie haben sich über mich lustig gemacht. Und sie haben gesagt, so wie sie mich kennen, wird der VfB dann 60 Abteilungen haben in den nächsten Jahren. Aber es war als Spaß gemeint und nur nochmal zur Klarstellung.
Du willst keine 60, aber mehr als die
59? Nein. Also ja, klar, wenn man andere Vereine anschaut, ich glaube, Eintracht Frankfurt hat 55 verschiedene Sportarten, ein Hamburger Sportverein hat 25, ich glaube, irgendwann war es diskutiert, dass sie auf 35 aufstocken. Das hat natürlich Vorteile auch für ein e.V., wenn er mit einer dementsprechenden Selbstvertrauen und Größe auftreten kann. Wenn wir einfach jetzt mal ein konkretes Beispiel nehmen mit dem Projekt Neckarpark, wenn man einfach auftreten kann und dann sagt die Stadt, oh, jetzt kommen wieder die Profifußballer. Oder ob natürlich man auftreten kann, okay, wir sind hier die größte auch aktive Sportvereinigung in Baden-Württemberg. Wir möchten jetzt den Neckarpark nutzen, um einfach alle unsere Abteilungen irgendwie was anbieten zu können, aber auch irgendwie für ganz Stuttgart, dass man sich am Wochenende treffen kann zum Sport treiben, für Breitensport, irgendwie ähnlich wie eben ein Olympiapark in München, wo sich halt ganz München am Wochenende treffen kann. Wenn man halt eine ganz andere Geschichte und Vision irgendwie erzählen kann, dann ist, glaube ich, auch natürlich dann für einen Bürgermeister oder für andere ist es, hat es eine ganz andere Gravitas. Man kann was ganz anderes erzählen. Deswegen ein starker e.V. hilft natürlich dem VfB, es hilft AG und hilft allen. Und deswegen, ja, Eintracht Frankfurt, ich bin schon so ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, wie professionell sie im e.V. aufgestellt sind und irgendwie, dass man den Breitensport als Fundament hat und den Spitzensport eben dann darauf aufbauen, finde ich natürlich ein tolles Konstrukt. Wird mir super Spaß machen, es aufzubauen, aber ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich jetzt die Meinung oder die Meinungsbildung von den Mitgliedern, dass Mitglieder das wirklich wollen. Wenn ich jetzt Leute frage, die Antwort ist immer Tickets, Tickets, Tickets. Das heißt, egal was die Frage ist, die Antwort ist immer dieselbe. Das heißt, wenn die Frage ist, was ist eigentlich eure Meinung, sollen wir wirklich mehrere Sportarten aufbauen? Bisher, die Rückmeldung ist sehr verhalten. Das heißt, was mir natürlich dann Spaß machen würde, irgendwie verschiedene Visionen zu erarbeiten, sondern in Arbeitsgruppe, in einem Gremium, Vereinsgestaltung, irgendwie, okay, was kann der VfB in Zukunft wirklich an Visionen aufbauen? Und dann wieder die Mitglieder dann wieder ins Boot holen und dann, okay, ist es wirklich was, was wir machen möchten, ja oder nein? Aber ja, für mich, ich hätte natürlich sehr, sehr viel Spaß.
Aber das heißt, es geht ja nicht konkret darum, dass der VfB jetzt dringend eine Ruderabteilung braucht oder Kampfsport oder nein. Basketball, sondern einfach nur, dass der größte Sportverein Baden-Württembergs einfach mehr Breitensport anbietet.
Genau, aber das ist dann meine allererste Amtshandlung, wenn ich gewählt werden sollte. Am Montag setzen wir uns zusammen mit einer Fahrradabteilung.
Das ist sowieso.
Dann die Fahrradabteilung.
Ja, das Dienstag dann mit mir, mit der Jiu-Jitsu-Abteilung.
Genau. Also, hier haben wir zwei neue Sportarten haben wir ja schon. Ja,
also VfB Away mit dem Fahrrad, also haben wir schon mal drüber nachgedacht. Also.
Mir fällt noch gerade ein, beim Thema Ticketing, also wir könnten ja zum Beispiel der Mitgliederversammlung zu mehr Mitgliedern verhelfen, beziehungsweise zu mehr Teilnehmern, wenn man so möchte, wenn man die restlichen Karten, die von den Dauerkarteninhabern nicht abgerufen werden, einfach unter den Teilnehmern der Mitgliederversammlung verlosen könnte, dann würden nämlich wahrscheinlich mehr als 2.000-3.000 erscheinen und dann hättest du auch mehr Teilhabe sozusagen, weil das ist ja auch ein Thema, das wir jetzt zwar nicht abgefragt haben, aber der VfB Stuttgart sollte ja irgendwie ein Modell finden, um mehr Mitglieder zu den Mitgliederversammlungen irgendwie zu bringen. Also mir ist schon klar, dass von 130.000 Mitgliedern keine, weiß ich nicht, 50% wirklich Interesse haben an Vereinspolitik. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Also wenn man das sozusagen so für sich beschließt, ja, ich möchte Mitglied sein, einfach nur aus dem Gefühl heraus, diesen Ausweis zu haben oder zu sagen, ich bin VfB-Mitglied, in Ordnung, genauso für wie die, die jetzt sagen, okay, da komme ich schneller an Karten. Dennoch gibt es Menschen, die sich an der Vereinspolitik beteiligen wollen, die aber Probleme haben mit dem Format der Mitgliederversammlung. Hm. Wahrscheinlich schwer zu beantworten, dennoch will ich die Frage kurz stellen, siehst du da irgendwie Optimierungsbedarf, dass die Mitgliederversammlung zugänglicher gemacht wird?
Also das auf jeden Fall. Also, dass man es live übertragen kann für alle Mitglieder, steht für mich jetzt außer Frage. Mhm. Das ist technisch möglich. Da wüsste ich jetzt nicht, wieso man das nicht machen würde.
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Ultra sagt, ich möchte halt nicht, dass die Leute das zum Beispiel mitschneiden können in irgendeiner Art und Weise. Ja. Könnte ich mir vorstellen, also ohne, dass ich es jetzt mit denen abgeklärt habe.
Ja. Oder aber da ist ja dann eine Möglichkeit, wenn man einen Redebeitrag machen möchte, dass man vorher dann irgendwie
zum Beispiel
Bescheid sagt, möchte ich das für die Allgemeinheit veröffentlichen, ja oder nein. Also für die meisten Probleme gibt es Lösungen.
Sehr gut.
Nicht für alle.
Genau,
vor allem nicht bei den Tickets, aber...
Du bist genau beim richtigen Verein. Das ist eigentlich unser neues Credo. Für die meisten Probleme gibt es Lösungen. VfB sein. Ja. Nee, super. Ich nehme noch eine andere These. Wir haben es schon kurz gestriffen. Eintracht Frankfurt wurde mit reingebracht. Ein Verein, der wirklich viele hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, sich da breit aufgestellt hat. Dementsprechend auch, ich sag's nochmal, emanzipiert auch der AG gegenübertritt. Du hast vorhin gesagt... bezüglich der These, ob der VfB dringend weitere hauptamtliche Mitarbeiterinnen braucht, siehst du nicht so?
Stimmst du
doch,
nicht
doch.
Zu?
Doch, stimmst du? Das habe ich ja falsch markiert, sorry, tut mir leid. Wo siehst du denn 100. da Bedarf? Eher in der Spitze oder in der Breite?
Nein. Also ich mir gefällt der Vorschlag, dass wir einen Geschäftsführer einführen, der nicht direkt von den Mitgliedern gewählt ist, den finde ich natürlich suboptimal, nicht gut, weil wir möchten natürlich als Mitglieder Leute haben, die direkt gewählt sind, die uns auch vertreten. Und Geschäftsführer hört sich für mich zu autonom an, zu Senior, der eigenständig Entscheidungen treffen kann. Das ist, glaube ich, mehr auch an dem Begriff Geschäftsführer, streiten sich, glaube ich, einige.
Aber, ja, Dietmar hat das ein bisschen relativiert hier bei uns.
Ja, also, aber deswegen, mein Angebot ist ja auch, dass ich es Vollzeit machen kann. Das heißt, wir reden über Probleme lösen. Mit mir ist das Problem ja dann auch gelöst. Ich mache das dann brauchen wir keinen Geschäftsführer. Aber das heißt, es geht um Mitarbeiter. Das heißt, einfach mal konkret, die ersten drei Mitarbeiter wäre dann einer für die Kommunikation. Wir wissen einfach noch zu wenig über unsere Abteilungen. Und das ist schade. Wir haben halt wirklich einen Leo Neugebauer, zum Beispiel in Leichtathletik, einen Spitzensportler, wo einfach die breite Masse Mitglieder zu wenig weiß. Ja. Frauenfußball, also es könnte nicht besser laufen die letzten zwei Jahre, also Riesenkompliment, aber wir könnten sie auch noch mehr pushen. Und es gibt einfach so viele Sachen in der Kommunikation, wo sich Sache toll im Verein entwickelt hat, aber wir haben noch nicht wirklich die Kommunikationskanäle geschaffen, um wirklich die Mitglieder das irgendwie transparent zu informieren. Zum Beispiel wie ein Quartalsbericht von Aktiengesellschaft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein Halbjahresbericht, dass Leute sich nicht ständig fragen müssen, was macht eigentlich das Präsidium, was macht eigentlich der Vereinsbeirat, was macht eigentlich der Satzungsausschuss, was macht eigentlich der Fanausschuss, wo man einfach 20 Seiten mehr formelle Kommunikation an alle Mitglieder. Okay, das sind die Inhalte, wo sich alle Gremien beim VfB momentan befassen. Und dann fühlen sich die Mitglieder wieder abgeholt. Also eine Sache, Kommunikation, Mitarbeiter. Eine andere, wir möchten natürlich noch nahbarer, noch greifbarer, irgendwie noch mehr Leben im Vereinsleben reinbringen. Das heißt, mehr Veranstaltungen. Wir haben schon relativ gute Konzepte, eben dunkelroter Tisch über Vereinspolitik, VfB im Ländle, um irgendwie Tradition rauszubringen und Mitglieder zusammenzubringen. Aber wir hatten früher auch tolle Formate wie VfB im Dialog. Ja. Ich kann mich noch erinnern, da war mal ein Hartmut Jenner, damals im Aufsichtsrat, von Kercher, oder Vorstandsvorsitzende von Kercher. Und ich fand es ein tolles Format, weil wir hatten dann einfach als Mitglieder die Möglichkeit, einen persönlichen Eindruck zu bekommen auch von unserem Aufsichtsrat. Und ich finde, das hat mir damals richtig geholfen, mein Meinungsbild zu bauen. Das heißt, wir können noch viel mehr eben rausgehen, auch in der Stiftung. Das ist momentan, ist zwar ein 50-50 Joint Venture mit der AG, aber momentan hat er wirklich wahrscheinlich 95% von allen Aktivitäten hat die AG gemacht. Das heißt, da können wir auch noch viel mehr machen. Also den VfB greifbarer machen, spürbarer, ist auch mit einem zusätzlichen Mitarbeiter können wir das natürlich besser machen. Und dann der dritte, einfach noch keine Rechtsabteilung, aber ein Mitarbeiter, ob der jetzt Vollzeit beim VfB ist oder 50% oder der ist bei einer Kanzlei angestellt und wir haben einfach ein Zugriffsrecht, gibt's verschiedene Konstellationen. Aber wir müssen halt auch aus unseren Fehlern aus der jüngsten Vergangenheit lernen. Und wenn die nächsten 3,9% Anteilsverkauf ansteht, dass wir vorbereitet sind. Das heißt, dass wir frühzeitig kommuniziert haben mit der AG. So läuft der Prozess von EV-Seite aus. Wenn irgendein Angebot reinkommt oder eine erste Version, wir brauchen 7 Tage Zeit. Mhm. Dann können wir eben unsere Kommentare abgeben. Wir können Verbesserungsvorschläge, dann schicken wir es zurück. Wenn die angenommen werden, gut. Wenn nicht, dann setzen wir uns zusammen. Also die Rechtsabteilung haben wir, glaube ich, gesehen, dass die letzten Jahre, dass es da ein paar Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das wäre dann auch eben wahrscheinlich dann in der Prioritätenliste für mich dann der dritte Mitarbeiter.
Auch in Sachen Grundlagenvertrag, Satzungsthemen ist das mit Sicherheit dann nicht schlecht. Du hast gerade eben die 3,9% Restanteile angesprochen, die es ja noch zu veräußern gilt. Da gab es von Pierre-Henrik Steiger den Vorschlag, ja, man könnte doch die Anteile an die Mitglieder ausgeben. Ja. Wie stehst du zu so einer Idee?
Ja, also ich habe über das Modell schon lange nachgedacht, weil mit den Green Bay Packers gibt es eben einen Verein im American Football in den USA und ich finde es toll, es sind eben 31 Vereine, sind von Milliardären geführt und gibt es die Green Bay Packers, die halt zu 100% den Mitgliedern gehören. Das ist natürlich, das hat seinen Charme. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, das ist perfekt, auch für den VfB. Wir könnten dann halt wirklich so ein Vorbild sein für Mitgliederbestimmungen, Mitgliedereinbeziehung, wenn wir so ein Modell haben. Also grundsätzlich finde ich sehr, sehr charmante Idee. Es geht dann halt um die Umsetzung. Und ob das jetzt wirklich ein Aktienmodell ist oder ein Genossenschaftsmodell, man kann eigentlich mit beiden Formaten Sachen erreichen. Also wenn die Zielsetzung ist, zum einen eben Kapital in die AG zu bringen, um die Eigenkapitalquote zu stärken. Aber das zweite auch eben, dass man die Mitglieder wieder an der AG partizipieren lassen kann und das Gefühl hat und auch nicht nur das Gefühl, sondern auch die Fakten, dass wir einfach dann Zugriff auch auf die AG haben, gibt verschiedene Modelle. Also man könnte es auch, es gibt verschiedene Aktienmodelle und es gibt verschiedene Genossenschaftsmodelle. Das ist jetzt schwierig,
wir haben ja auch schon mal bei uns darüber gesprochen. Ja. Aber würdest du also sagen, diese 3,9% eher in Richtung Mitglieder vergeben, als einen neuen Investor mit reinzuholen? Oder sind für dich eigentlich beide Wege gangbar? So?
Also den Ratschlag, den ich wahrscheinlich Gründern und Unternehmer am meisten mitgegeben habe die letzten 10 Jahre, ist, passt auf euer Eigenkapital auf und seid sehr, sehr vorsichtig, eigene Anteile im eigenen Unternehmen auszugeben. Weil die meisten Leute unterschätzen immer die Risiken, die das hat. Man begibt sich halt wirklich in die Abhängigkeit von jemand anderem, den man nicht mehr beeinflussen kann. Und am Anfang, jeder hat immer die Idee, oh, es wird schon alles gut laufen, aber die Realität ist halt, sehr oft läuft es halt nicht ganz so gut. Und wenn wir da einfach konkrete Beispiele jetzt auch beim VfB nehmen, das ist jetzt nicht völlig unabwegig, dass jetzt Mercedes zum Beispiel kommt in ein paar Jahren und sagt, okay, wir haben uns entschieden, wir konzentrieren uns zu 100% auf unser Kerngeschäft. Alle Beteiligungen möchten wir abstoßen. Es ist nicht völlig unabwegig.
Ja. Und darüber wurde ja auch schon nachgedacht. Also die Thematik haben wir ja auch schon besprochen.
Genau. Als VfB ein Vorkaufsrecht, aber wahrscheinlich nicht das Geld, um zurückzukaufen.
Nein, dann nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Dann kommt einfach Mercedes und sagt, okay, der Staatsfreund Katar ist unser drittgrößter Aktionär. Die möchten in den Sport gehen. Das heißt, wir haben mit denen schon Gespräche geführt. Sie wären bereit, den Aktienanteil, den wir für 40 Millionen gezeichnet haben, uns für 60 Millionen abzukaufen. Aber laut eurem Vorverkaufsrecht habt ihr jetzt 3 Monate Zeit, die 60 Millionen uns zu überweisen, wenn ihr das selber kaufen möchtet. Und da gucken wir ja, unser EV mit 700.000 Euro wird schwierig. Unsere AG mit 18 Millionen Eigenkapital und 160 Millionen Verbindlichkeiten. Auch schwierig.
Ich muss kurz intervenieren. Ist es nicht so, dass er beim VfB Stuttgart auch ein Vetorecht dahingehend besteht, dass man...
Okay, ich kenne die Vertragsinhalte nicht. Deswegen das einfach jetzt mal als Beispiel.
Ich meine, dass nicht jeder sozusagen...
Ich hoffe.
Wir müssten es jetzt nochmal nachrecherchieren. Ja. Wir haben den Faktencheck im Hintergrund und wir machen es einfach so wie alle Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen. Die Sendung kommt morgen und übermorgen dazu. Und zwar ist es eine reguläre STR-Folge. Bis dahin wissen wir das. Weil ich bin der Meinung, dass jetzt nicht eben genau das eintreten kann, wie von dir jetzt gerade ausgeführt, dass Mercedes sagen können, wir verkaufen das Ding jetzt an Heckler und Koch. Ja. So, also das geht meines Wissens nach nicht. Da hat der EV immer noch ein Vetorecht. Ja. Aber ich verstehe natürlich
die Problematik. Ich hoffe, ich habe es genügend in der Anleitung erwähnt als Beispiel.
Ich verstehe
die Problematik. Ich weiß nicht, ob das ist. Aber man begibt sich halt in die Abhängigkeit, wenn man seine Anteile veräußert an jemanden Dritten. Und deswegen, der VfB sollte für mich eher wie so ein schwäbisch-mittelständisches klassisches Familienunternehmen geführt sein und finanziert sein, dass man eben an die nächste Generation denkt und an die übernächste Generation. Und deswegen bin ich, was das Profifußball oder Fußball anbelangt, eher ein bisschen skeptisch. Wenn einfach Interessen reinkommen, die jetzt nicht rein dem Sportlichen gelten.
Also dann eher in Richtung Mitglieder orientieren, die letzten 3,9% oder gar nicht veräußern.
Wäre für mich charmanter, ja.
Ja, dann machen wir jetzt, nachdem es die schweren Themen gab, die einfachen, Sebastian, Ticketsystem.
Ich weiß nicht, ob es einfach ist, aber du hast gesagt, das Ticketvergabesystem beim VfB muss verändert werden. Du wirst nichts daran ändern können, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Aber hast du schon irgendwelche Ideen, wie man das Ticketvergabesystem gerechter oder zumindest anders aufziehen könnte?
Also es gibt Probleme, die sind nicht lösbar, und es gibt Probleme, die sind lösbar. Also nicht lösbar zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, die sagen, finde ich toll, dass man bei einem Champions League-Spiel eben jeder nur eine Karte bekommen kann, weil das hat den Vorteil, dass so viele Mitglieder wie möglich ein Spiel besuchen können. Und es gibt einfach dann andere Mitglieder, zum Beispiel mehrere Frauen haben berichtet, dass sie sich nicht sicher gefühlt haben, dann auf dem Nachhauseweg. Das heißt, das Konzept mit einer Karte funktioniert für sie nicht. Das heißt, das ist zum Beispiel jetzt eine Problemstellung, du kannst nicht jeden glücklich machen, es gibt nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, wo man alle glücklich machen kann. Zum Beispiel die UEFA hat eine Group-ID-Möglichkeit für ihre Turniere, für die Europameisterschaft. Das heißt, man kann, wenn man ein Ticket kaufen möchte, kann man eine Group-ID kreieren mit Freunden oder Familie. Mhm. Das heißt, wenn Tickets zugelost werden, dann wird es geschaut, okay, gibt's mehrere Zulosungen innerhalb einer Group-ID? Das heißt, die können dann zusammensitzen. Das heißt, so was gibt's jetzt beim VfB noch nicht. Das heißt, es gibt Probleme, wo es Lösungen gibt, und die müssen wir dann umsetzen. Aber das Thema ist ja auch, ich glaube, der Fanausschuss hat sich intensiv mit dem befasst, der Vereinsbeirat hat sich intensiv mit dem befasst, natürlich innerhalb von der AG sehr, sehr viele. Das heißt, wir müssen jetzt halt auch mal sehen, dass es jetzt die erste Saison ist nach der Umstellung von SAP, aber dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, das ist ja offensichtlich.
Was man probiert hat beim VfB Stuttgart, ist die Möglichkeit, wenn du ein Ticket bestellst, dass du eine weitere Mitgliedsnummer angeben kannst, ja, und dieses Mitglied sich dann auch sozusagen mitbewerben kann, so dass es dann halt im besten Fall immer noch die Möglichkeit gibt, zusammenzusitzen. Löst natürlich immer noch nicht das Problem, wenn du jetzt eine vierköpfige Familie bist, ja, und mit zwei Kindern und deiner Frau ins Stadion willst oder deinem Mann. Je nachdem. Finde ich gut. Wir müssen da auf jeden Fall ran an das Ticketvergabesystem. Ich glaube, es ist vielleicht auch interessant zu beobachten in den nächsten Jahren, wie sich der VfB weiterentwickelt. Faninteresse, bleibt das so hoch oder nicht? Jetzt ist es natürlich gerade akut, ja. Jeder möchte zum Beispiel. Sehr gerne. Aber du hast natürlich jetzt gerade einfach einen Run auf dem VfB. Und das sind dann die Halbfinalspiele, da gibt es dann andere Konstellationen, als vielleicht, wenn Kiel bei uns zu Gast wäre. Und ich glaube, auch da muss natürlich ein System gefunden werden, das ein Stück weit gerechter die Anfragen bearbeitet. Ich finde immer noch sehr charmant das System vom SC Freiburg, die halt eben sagen, okay, du kannst dich auf internationale Spiele bewerben, aber wenn du dann schon mal zugeteilt wurdest, wirst du halt bei den nächsten Runden nicht bevorzugt behandelt. Gleichzeitig gibt es Joker-Modelle, dass du sagen kannst, ich möchte auf jeden Fall für dieses Spiel bevorzugt behandelt werden, etc. Das finde ich zum Beispiel interessant und ich glaube, da können wir mit Sicherheit noch eine Menge von lernen und dann auch übernehmen. Meine nächste These, die ich besprechen möchte, betrifft nochmal den Aufsichtsrat. Ich bin heute offensichtlich dahingehend sehr interessiert. Also du hast gesagt, die Zusammensetzung des von dem e.V. entsandten oder der vom e.V. entsandten Aufsichtsratsmitglieder muss verändert werden. Ja. Wie stellst du dir das vor? Also kann es zum Beispiel eine Einbeziehung der Mitglieder geben?
Genau.
Ja, siehst du zum Beispiel ich mach's gleich mal weiter und du kannst dann ausführen. Siehst du zum Beispiel Bedarf in Sachen Fanvertreter im Aufsichtsrat? Und wie transparent möchte man die Auswahlkriterien vereinsseitig nach draußen geben, damit die Mitglieder verstehen, warum Person XY entsandt wurde?
Genau. Also wie ich drüber nachdenke, wir haben 12 Sitze, wir haben 4 Investorensitze, das heißt 8 für den e.V. 3 davon würde ich an die direkt gewählten Präsidiumsmitglieder, das heißt das Präsidium bestimmt dann noch 5 zusätzliche e.V.-Vertreter. Mhm. Davon sind dann 1 bis 2 Sportkompetenz. Mhm. Dazu einen Fanvertreter. Und dann haben wir noch 2 bis 3 zusätzliche Sitze, wo wir dann einfach schauen müssen, welche Kompetenzen haben wir jetzt in allen, die wir schon ausgewählt haben, vorhanden im Aufsichtsrat und für das beste Team eben, welche Kompetenz fehlt noch. Das heißt, für einen professionell geführten Aufsichtsrat hast du eben noch Subkomitees, um dann eben deine Haftungsfähigkeit irgendwie recht zu werden.
Ja.
Das heißt, das Wichtigste oder eines der ersten ist dann immer das Audit-Komitee, das dann eben eng mit den Wirtschaftsprüfern zusammenarbeitet und im Finanzvorstand von der AG. Du hast das Kompensationskomitee, das ist dann auch sehr wichtig, wenn dann der Werle bald seine Vertragsverlängerung ansteht. Das heißt, das Kompensationskomitee als zweites und dann kann man noch weitere Subkomitees haben wie Nachhaltigkeitskomitee und so weiter. Das heißt, man muss schauen, okay, welche Kompetenzen haben wir noch nicht und dementsprechend ein Profil dazu aussuchen. Aber was für alle gelten muss, ist einfach, okay, fachliche Qualifikation, dann aber auch, dass man die Werte des VfB widerspiegelt. Also man kann jetzt kein Parteimitglied von einer extremistischen Partei sein, weil das im Konflikt steht zu den offenen Werten des VfB gegen Rassismus und so weiter. Das heißt, okay, man muss in das Wertesystem des VfB passen. Und dann als dritte Kriterium für alle, dass man dann sensibilisiert ist für die Aufgabe als e.V.-Vertreter. Dass man wirklich weiß, wer hat einen entsandt und dementsprechend die Wichtigkeit des Amtes. Und man muss dementsprechend dann auch die Meinung der Mitglieder kennen.
Das heißt, du plädierst dann für ein fraktionales Abstimmungsverhalten, der vom e.V. entsandten.
Muss man jetzt aufpassen. Es gibt natürlich das deutsche Aktiengesetz. Das heißt, du musst immer laut Gesetz im Interesse der AG handeln. Das heißt, man muss vorsichtig sein, wie man die Sachen in der Öffentlichkeit formuliert.
Okay.
Aber sagen wir, wenn die Leute sensibilisiert sind für die Aufgabe als e.V.-Vertreter, kann man das in einem 1-zu-1-Gespräch, glaube ich, ganz gut rüberbringen.
Verstanden. Sebastian, willst du noch eine These nehmen?
Wir haben keine Zeit mehr für Thesen. Wir sind, glaube ich, schon bei 50 Minuten und wir wollen auch einen Ausblick in die Zukunft werfen.
Machen wir das.
Und es wird ja so sein, bei der Mitgliederversammlung zuerst wird der Präsident gewählt und dann werden anschließend die Präsidiumsmitglieder gewählt. Und hast du einen Wunschpräsidium? Hast du einen Wunsch Präsidenten, in dessen Präsidium du reingewählt wirst, oder sagst du, mir ist eigentlich ganz egal, wer die anderen zwei sind?
Nein, aber ich hatte jetzt die Zeit, mich mit den anderen zu treffen. Ich mit dem Herr Allgeier, menschlich sehr, sehr sympathisch, glaube ich, menschlich zu 100% wird es passen, gar kein Problem. Plus, ich könnte natürlich eben sein, ich glaube, er ist beliebt in der Masse, sein Kritikpunkt, die Achillessehne ist ein bisschen eben der Zeitfaktor und dann eben das Modell mit einem Geschäftsführer. Das heißt, das könnte ich natürlich elegant lösen. Das heißt, als Kombination wird es, glaube ich, auch sehr, sehr gut funktionieren.
Gewählter Geschäftsführer.
mit dem Herr Steiger macht sehr viel Spaß zu diskutieren über Ideen. Er sprudelt vor Ideen. Er hat auch meinen höchsten Respekt, weil als er sich letztes Mal zur Wahl gestellt hat, hat man gesehen, wenn man einfach sich offen positioniert mit einem Positionspapier, macht man sich auch angreifbar. Ja. Und dieses Mal wieder, er macht sehr transparent, stellt seine Ideen, seine Positionen dar. Und das hat für mir einen riesen Respekt verdient. Das heißt, mit ihm macht es einfach Spaß zu diskutieren. Das wird auch hervorragend funktionieren. Mit dem Haas hatte ich noch nicht das Vergnügen, dass wir uns persönlich länger inhaltlich unterhalten haben. Kurzes Smalltalk bei Veranstaltungen macht auch einen sehr sympathischen Eindruck, aber kann ich jetzt inhaltlich noch nicht so viel dazu sagen.
Gut, dann gehe ich mal wieder die Thematik an, dunkelroter Tisch. Ja, du hast es gerade eben auch schon gesagt, da erinnere ich mich, da ging es darum, dass du, und du hast es heute auch schon gesagt, dieses Amt Vollzeit ausüben willst, aber du hast auch ergänzt beim dunkelroten Tisch, wenn ich mich richtig erinnere, dass du es sogar für wichtig hältst, mindestens ein Präsidiumsmitglied in Vollzeit beim e.V. sitzen zu haben. Ja. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig? Also warum geht es nicht so, wie in den letzten Jahren eben gehandhabt wurde, weiter mit einfach nur ehrenamtlichen Mitgliedern? Ja.
Also es geht, aber dann ist halt die Frage, kann man mit 5-10% seiner Zeit das gleiche erreichen wie jemand anderes mit 100% seiner Zeit? Und 100% der Zeit ist besser als 10% der Zeit. Das heißt, macht natürlich schon einen großen Unterschied aus. Und ich habe natürlich das Argument dann natürlich auch für mich vorgetragen. Das heißt, es geht auch als Ehrenamt in Zeit, aber wenn man wirklich eben ambitioniert ist, dass man wirklich Dinge spürbar verbessern möchte, eben eventuell neue Abteilungen aufbauen möchte, den e.V. professionalisieren. Mhm. So viele Ideen mit dem Neckarpark sind so viele große Themen, die anstehen. Ist es natürlich klar, dass wenn man mehr Zeit hat, das ein großer Vorteil ist, was zu bewegen.
Was wären denn die drei Punkte, wenn du die jetzt rauspicken müsstest, die du am Ende deiner ersten Amtszeit umgesetzt haben möchtest? Die wichtigsten drei Punkte für dich, die du, wie gesagt, in den ersten 5 Jahren realisieren willst?
Da können wir auch die ersten 100 Tage gleich nehmen. Also ganz konkret 3 Punkte. Mitglieder stärken, das heißt Mitgliederrechte stärken, das heißt 3 Themen. Verankern in der Satzung mit dem ein moralische Verpflichtung, dass der Vorsitz immer bei dem Präsidenten sein sollte, mhm, für den Aufsichtsrat. Der zweite Punkt dann eben, dass alle 3 direkt gewählten Mitgliedervertreter im Präsidium im Aufsichtsrat sind, dass man da eben 3 direkt wählen kann, und der Präsidialausschuss, eben eine 5. Position zu kreieren, dass da auch der Verein wieder mehr Mitspracherecht und Entscheidungsgewalt hat. Also Mitgliederrechte stärken. Dann würde ich sagen, ja, die Vertragsverlängerung von Alexander Wehrle ist wahrscheinlich sehr wichtig für den Verein, und da es einfach etwas mehr als 12 Monate nur noch sind, ist es ein wichtiges Thema. Das heißt, und da können wir, glaube ich, auch viel dann einwirken. Oftmals unterschätzt man das als Aufsichtsrat, was man da wirklich mit organisieren kann. Über ein Kompensationskomitee kann man schon eine Strategie von einem Unternehmen auch beeinflussen. Zum Beispiel stand, glaube ich, bei Alex Wehrle auch in der Zeitung damals, eben bei der Veräußerung von den Porsche-Anteilen, dass er einen Bonus bekam, das erfolgreich abgewickelt zu haben. Aber da kann man dann jetzt im neuen Vertrag zum Beispiel dann noch hinzufügen, dass der Bonus dann bei den restlichen 3,9% dann nur fällig wird, wenn auch als einer von den Kriterien, wenn keine weiteren Mitgliederinteressen mehr verwässert werden. Und so kann man eigentlich mit einem einfachen Satz in dem Vertrag kann man irgendwie gestalten, dass der VfB an einem Strang zieht.
Er muss ihn dann nur noch unterschreiben.
Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also wir stehen sportlich so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr, wirtschaftlich ein Jahr. Das heißt, Kontinuität reinzubringen ist wichtig. Und dann den e.V. zu professionalisieren. Das heißt eben die Punkte, die ich vorhin schon angesprochen habe, die Mitarbeiter mit der Kommunikation, mehr Veranstaltungen den VfB greifbarer machen, das Vereinsleben mit mehr Leben füllen. Das sind wahrscheinlich 3 Sachen, die die ersten 100 Tage wirklich angreifen.
Und die Fahrradabteilung natürlich.
Und die Fahrradabteilung. Ich merke schon, du bringst richtig Tempo mit rein. Deswegen könnte man natürlich die Frage stellen, ist der VfB überhaupt bereit für Stefan Jung Tempo? Also man müsste sich ja schon ein Stück weit umgewöhnen, wenn man bislang eher, weil man eben keine hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder hatte, behäbig und ruhig und vielleicht dann auch eher konservativ, wenn man so möchte, rangegangen.
Vor 10 Jahren vielleicht, dass es da Konfliktpotenzial gegeben hätte. Jetzt, ich bin 45, ich kann es auch, ich bin weiser und ruhiger geworden. Also ich bin generell nicht jemand, der sehr viel Konfliktpotenzial hat. Ich bin sehr harmoniebedürftig, also von daher.
Also wenn du merkst, dass dein Tempo ist zu hoch für den VfB, dann könntest du auch vom
Gaspedal gedrosselt.
Es gibt mehr als nur Vollgas,
Sehr gut, das fehlt der Profimannschaft aktuell, Tempoverschärfungen beziehungsweise das richtige Temperieren der verschiedenen Spielphasen. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Hinweise geben. Wahrscheinlich nicht, es war einfach nur ein flapsiger Kommentar am Rande meinerseits. Du hast auch beim dunkelroten Tisch immer wieder davon gesprochen, Tradition zu bewahren. Ja. Super, ist ein Triggerpoint, trifft mich sofort. Ja. An welche Tradition denkst du denn, wenn du davon sprichst, und wie lässt sich Tradition und auch Progress, also das Fortschreiten, verbinden? Weil man braucht ja irgendwie beides. Also bist ja nicht also, nur
ich, stehen bleiben. Als ich das damals formuliert habe, das war so ein bisschen, ich sehe viele Sachen eher kritisch im modernen Fußball, dass man sich zu sehr abhängig macht von den Medienrechten, dass das zu sehr die Fankultur beeinflusst von Zerstückelung von Spieltagen, so viele Sachen. Das heißt, viele Sachen am modernen Fußball sehe ich eben sehr kritisch, und da muss man aufpassen, dass man die Traditionen nicht verliert. Das war, was ich damals gemeint habe, weil wenn man einfach schaut in La Liga, ist, glaube ich, ein extremes Beispiel, dass man einfach, wenn man schaut, da ist überhaupt gar keine Fußballkultur mehr da. Da ist dann ein Auswärtsblock, da sitzen dann 20, 30 Leute. Die Stadien sind irgendwie zu 60-70% gefüllt. Das heißt, du hast so viele Traditionen verloren. und für was? Für ein bisschen mehr Fernseheinnahmen, ist es das wirklich wert? Und das, um das ging es mir, dass man, es ist mehr als das, sondern dass man wirklich die Werte im Fußball bewahrt. Und ja, da bin ich ein leidenschaftlicher Verfechter davon.
Das klingt gut, oder? Da können wir uns hinter vereinen eigentlich, hinter der Aussage.
Ja, absolut. Jetzt haben wir viel über Fußball gesprochen und über Abteilungen auch, aber was hätte jetzt denn zum Beispiel die Hockey- oder Tischtennisabteilung konkret davon, wenn man dich ins Präsidium wählt? Also was hast du denn mit den, ich sag mal, kleineren Abteilungen neben dem Profifußball vor?
Ja, also mit Kommunikation habe ich schon mal ein bisschen angesprochen. Das heißt, es gibt so viele tolle Athleten, die wir haben und tolle Geschichten in den ganzen Abteilungen und niemand weiß momentan wirklich was davon. Das heißt, wenn man sich wirklich für die Hockeyabteilung interessiert, braucht man erstmal 2 Minuten, um den richtigen Instagram-Kanal zu finden. Ja. Und wenn man Eintracht Frankfurt anschaut, du hast halt wirklich ein Organ mit dem e.V., der wirklich die komplette Kommunikation steuert. Das heißt, so viele tolle Geschichten können wir einfach viel, viel besser erzählen und kommunizieren. Wir haben natürlich jetzt auch das Glück durch den sportlichen Erfolg die letzten Jahre, dass wir natürlich jetzt von 4 Millionen Umsatz in der e.V. ist dieses Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal über 7 Millionen kommen. Das heißt, wir können natürlich auch finanziell, jetzt haben wir einen anderen Bedingungen, die Rahmenbedingungen, sportliche zu verbessern. Und ja, Neckar Park ist einfach ein Elephant in the Room. Ja. Das heißt, die Trainingsmöglichkeiten zu verbessern, aber auch dann die Strukturen, dass dann wirklich, dass man in der Tischtennisabteilung für ein neues Tischtennisnetz, dass man da irgendwie die Wege einfach professionalisieren kann. Das sind so kleine Dinge, wenn ich jetzt mit Leuten rede, die sie genervt haben in den letzten Jahren, dass wenn man einen Kugelschreiber bestellt, dass es dann irgendwie 4 Wochen geht, bis man die Unterschrift hat, dass man den bestellen kann. Also wir können da gleich sehr viel professionalisieren. Wir haben finanziell bessere Rahmenbedingungen, dass wir einfach auch investieren können in die Abteilung, dass die neue Bedingungen haben und dann einfach ja in eine Kommunikationsabteilung, dass wir dann die Erfolge auch erzählen können.
Siehst du eigentlich auch Möglichkeiten, dass der VfB Stuttgart von deinem Netzwerk in irgendeiner Art und Weise profitieren kann? Weil du hast es schon aufgezählt, also du kennst diverse Leute, hast mit guten Leuten zusammengearbeitet, hast auch erzählt, dass sie gerne wieder mit dir zusammenarbeiten würden. Ja. Also gibt es da irgendwo Anknüpfungspunkte aus deinem vorhergehenden Leben, von dem der VfB in irgendeiner Art und Weise profitieren kann?
Ja, mit Sicherheit. Vielleicht auch die DFL mit ihrer Ausschreibung für die internationalen Medienrechte.
Sag bloß, du hast bessere Ideen als keine Aufnahmen aus diversen Kabinen, damit man David Raum auf den Schlimmer gucken kann. Also.
Nein, dass wir keine Anteile und an Private Equity Firmen abgeben müssen. Dann baue ich das selber mit ein paar Freunden, fahren wir nach Frankfurt und bauen den ihren eigenen Streaming-Kanal. Das ist jetzt nicht so schwierig aus meiner Erfahrung raus. Ja, also ja, mein Netzwerk kommt aus natürlich viel Technologieunternehmer und ja, wir packen halt an und bauen die Sachen selber.
Also wir können ja auch einfach den VfB dann noch stärker dahingehend unterstützen, dass man sich da weiterentwickelt. Da gibt's mit Sicherheit auch noch ein paar Leute, die sich dafür dankbar zeigen würden. Also das heißt, der VfB kann da ein Stück weit profitieren. Das finde ich gut. VfB-Museum bzw. Neckarpark will ich auch noch ganz kurz adressieren, denn das war ein Thema mit allen Kandidaten, die wir hier bislang zu Gast hatten. Und wir wollen dich dazu auch natürlich mit einbeziehen. Ganz einfache Frage. Wann bekommen wir das Museum und wo kommt es hin?
Genau, also ich glaube, da gibt es ja wirklich eine sehr, sehr breite Unterstützung im Verein und eigentlich jeder möchte das Museum haben. Die Frage, wieso es nicht umgesetzt wurde die letzten Jahre, weil einfach, was ist der richtige Platz? Und da ist halt die Hoffnung jetzt mit Neckar Park, wenn wir das wirklich ausbauen können, dass da dann auch der ideale Platz ist für das VfB-Museum. Wir haben das Mercedes-Museum, wir haben das VfB-Museum und dann unser Neckarstadion. Das heißt, es wäre, glaube ich, so, wenn man das auch als sozialen Anlaufpunkt für Mitglieder irgendwie gestalten kann, den Neckarpark, wäre das natürlich die Idealvorstellung. Und ja, hoffentlich ist es eine Möglichkeit, dass man das umsetzen kann.
Letzte Frage von mir. Solltest du am 22. März nicht gewählt werden, wie wirst du dich denn zukünftig dann beim VfB noch einbringen? Oder würdest du dich dann aus der Vereinspolitik komplett zurückziehen? Gibt es da schon noch das
Projekt weiterzumachen? Wir verstehen uns sehr, sehr gut mit allen Kandidaten. Das heißt, wenn 2 andere gewählt werden, werde ich zu 100% diejenigen unterstützen oder das Team von den 3. Das heißt, ich brenne für den VfB mit dem Herzen. Das heißt, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich es immer tun. Also und wir haben jetzt, glaube ich, wirklich Kandidaten, die menschlich alle top sind und da würde ich mit Sicherheit alle unterstützen.
Das können wir auf jeden Fall bestätigen, nachdem du ja quasi unser letzter Gast jetzt bist. Menschlich alle top. Wir haben wirklich jedes Gespräch genossen und waren danach insgesamt alle total zufrieden und so auch heute tatsächlich. Ne?
Ja, und ich glaube, das konnten wir auch rausarbeiten, dass Stefan in egal welcher Form dem VfB definitiv was zu geben hat. Ja, danke dafür schon mal an der Stelle und dass du dich hier so einbringst und natürlich, dass du bei uns mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Es war uns eine Ehre, ja. Dass du hier warst und es war wirklich großartig für uns. Gibt es denn jetzt noch Termine bis zum Wahltag? Also wir strahlen das Ganze jetzt am 12. März aus, wo Mitglieder mit dir in irgendeiner Art und Weise in Kontakt treten können, vielleicht auch über eine Website oder über Insta oder was auch immer.
Ja, ich habe ein sehr kleines Social Media Footprint, das heißt, ich habe wirklich nur meinen Twitter-Ex-Kanal.
Wird verlinkt.
Genau, sonst ist keine Agentur hinter mir, sondern es ist alles ich selber. Das heißt, wenn mir Leute da schreiben, dann antworte ich auch selber persönlich.
Sehr gut, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg am 22. März. Ihr denkt bitte dran, die Gespräche mit den anderen vier Präsidiumskandidaten auch noch anzuhören, findet ihr hier auf dem Kanal Spotify. Alle Podcatcher, ihr wisst es und wenn ihr noch auf YouTube dabei seid, dieser Daumen, er ist halt einfach unsere Währung. Also lasst ihn da.
Daumen, Glocke, Abo, alles.
Alles, Glocken, Daumen, wir brauchen es. Bis dann, also danke Stefan, ciao.
Ja, ciao.